Ja, die erste gute Nachricht ist Halbzeit. Letare. Der heutige Sonntag heißt Letare. Freut euch. Ja, freu dich, Jerusalem. Halbzeit der Fastenzeit. Ja, also erstens mal ist jeder Sonntag schon kein Fasttag. Und zweitens, ja, es ist nicht mehr so lang. Ja. An den vergangenen drei Samstagen ging es um verschiedene Aspekte der Barmherzigkeit. Das war zuerst das Warum der Barmherzigkeit, dann das Ziel, am Samstag darauf, das Ziel der Barmherzigkeit. Vergangene Woche ging es um Hindernisse, einige Hindernisse auf dem Weg der Barmherzigkeit. Und heute soll es gehen um die Dynamik der Barmherzigkeit. Wie finde ich Barmherzigkeit? Welche Voraussetzungen gibt es? Gibt es für alles im Leben Barmherzigkeit? Und dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn, das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage. Das ist sehr schön für einen Prediger, weil es leicht ist, weil es sehr schön ist. Das ist eines der schönsten Gleichnisse, was es gibt. Und das wollen wir ein bisschen anschauen, weil da wirklich diese Dynamik der Barmherzigkeit wunderschön sichtbar wird. Da ist als erstes mal der jüngere Sohn, der weggehen will. Er will das Leben auskosten, was hier irgendwo auch verständlich ist, in seiner Lebenssituation vom Alter jetzt her, ja, seiner Entwicklung her. Aber wenn man das Ganze mal ein bisschen durchdenkt, dann ist es schon, da ist schon vieles auch im Argen in der Haltung des Sohnes gleich zu Beginn. Weil wenn jemand zu Lebzeiten des Vaters das Erbe haben will, das ist schon unglaublich krass. Das ist eigentlich wie eine schwere Beleidigung. Ja. Das ist eigentlich gleichbedeutend mit der Aussage, dein Leben, Vater, ist eigentlich jetzt schon zu Ende. Ich bin daran nicht mehr interessiert. Du bist für mich jetzt schon tot. Oder man könnte sogar sagen, ich wünschte, du wärst schon tot, dann, damit ich an alles dran komme, was eigentlich du mir vererben wirst. Und wenn man jetzt dann ja, ein bisschen nachfragt oder nachdenkt, woher kommt so eine harte, fordernde Haltung? Ja, das kommt eigentlich von der Wurzel für alle unsere Sünden, so heißt es in der Heiligen Schrift oft, das ist die Habgier. Also ich denke, das muss man in dem Fall ganz deutlich sagen. Es ist unkontrollierte Habgier und die einfach ungesund geworden ist. Ja, ich meine, dass er den Wunsch hat zu leben, dass er den Wunsch hat zur Freude, zum Glück, das ist eine ganz andere Sache, das ist normal und gut. Ja? Aber ihr müsst es halt kontrollieren. Und diesem jüngeren Sohn geht es eben um mehr als nur einfache Freiheit, sondern er will total ungebunden sein, er will seinen Launen, Wünschen und Trieben freien Lauf lassen, grenzenlos. Er will haben, haben, haben und er vergisst, dass eigentlich das Sein vor dem Haben kommt. Ja? Und deswegen lebt er sein Leben nicht sinnvoll. Er hat gar keine sinnvolle Zukunftsvision. Er vergisst seine Verantwortung für sein Leben. Er merkt gar nicht, meinetwegen, als er die Hälfte von diesem riesen Erbe schon verbraucht hat, hoppla, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt irgendwie mal Vorsorge treffen, ich muss eine Bremse ziehen oder irgendwas. Sondern, ja, wie wir im Sprichwort sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Fall tritt tatsächlich ein und es ist eigentlich traurig. Ja, dass ein junger Mensch mit vielen Talenten und allen Möglichkeiten und einem tollen Erbe dann irgendwie alle Maßstäbe verliert, jeden Sinn für Vorsicht, Vorausschau, Verantwortung irgendwie ja, betäubt oder nicht nachgeht und dass er dann die Folgen seines Tuns so schmerzvoll erfahren muss. Ja, das Geld ist irgendwann aus, es ist keine Reserve da, weil er eben nicht dran gedacht hat oder sich nicht bemüht hat. Es ist irgendwie gar kein Lebensplan da, wie es jetzt eigentlich weitergeht in seinem Leben. Die Freunde sind auch weg. Ja, das sind natürlich die typischen Freunde, die so lange da sind, solange man Geld hat und sie einlädt zu den Partys und ich weiß nicht was. Ja. Er ist allein, er hat nichts mehr, alles ist verloren und schließlich treibt ihn der Hunger dazu, irgendwo Arbeit zu suchen. Ja, er muss irgendwo überleben. Und ja, weil er gar nicht in diese Richtung sich bemüht hat vorher, endet er als Schweineherd. Und das ist vielleicht für unseren Kulturkreis jetzt Ja, es klingt schon unangenehm, glaube ich, so wie es geschildert wird. Aber wir würden vielleicht sagen, besser als nichts. Er hat zumindest mal einen Notjob und so, ja. Aber für die Kultur der Juden war das das Allerletzte. Warum? Weil die Schweine als unreine Tiere galten. Und jeder, der mit den Tieren zu tun hatte, wurde dann selber unrein. Und konnte dann eigentlich, mit dem durfte keiner mehr was zu tun haben eigentlich. Und ja, diese Nahrung der Schweine, das würden wir vielleicht jetzt nicht wissen, aber habe ich nachgelesen, das sind Johannesbrotschoten. Das war tatsächlich Brot der Armen, ja, was die Schweine gefressen haben, was er gerne gegessen hätte, selber der Sohn, aber was ihm eben niemand gegeben hat, weil es Schweinefutter war. Ja, und er wendet sich überhaupt an einen Bürger, an einen fremden Bürger und nicht an einen seiner Glaubensgenossen. Ich meine, für die Juden war die Zugehörigkeit zu ihrem Volk unheimlich stark. Ja? Und das zeigt eigentlich, dass er sich von seiner Heimat und von seinem Glauben, von allem, was ihm mal hoffentlich heilig und wertvoll war, total entfernt hatte. Die jüdischen Gemeinden hatten damals so ein Armenfürsorgesystem, aber er geht da gar nicht hin, er ist da gar nicht präsent. Er ist weit entfernt. Er ist irgendwie entfremdet von sich selbst, entfremdet von seiner Heimat, seiner Familie. Ja, und seine Situation ist irgendwie ausweglos. Wie soll es jetzt jemals noch besser werden können? Es steckt ganz tief drin in der Misere. Und das Gefühl, es ist ausweglos, das können wir vielleicht auch manchmal haben, ja, wenn einer denkt, ja, mir ist nicht mehr zu helfen oder ich bin einfach unfähig oder diese Schuld ist einfach zu groß oder diese Sünde oder so begehe ich jetzt schon 10 Jahre lang, kann man nicht mehr vergeben, ich komme da nicht mehr raus, mein Charakter ist eben so, ich kann mich nicht ändern. Ja. Also ich denke, so ganz fern aus unserem Leben ist das gar nicht. Und das Gute in der Misere dieses jungen Mannes ist seine Einstellung ist nicht völlig verhärtet, sondern durch die Not, die er erfährt, beginnt er nachzudenken. Das ist ein bisschen so wie heute Nachmittag hat mir ein Jugendlicher gesagt, dem habe ich das Handy abgenommen, ein Firmling, weil er einfach sich nicht beherrschen konnte und bei der also nicht guten Gelegenheit auch damit rumgespielt hat, auch beim Tisch und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, das Gute war an der Zeit, dass ich das Handy nicht hatte, dass sind mir einige klare Gedanken gekommen. Habe ich gesagt, ja, super, ja. So öfter mal machen. Ja, also auch diesem jungen Mann kommen klare Gedanken und er verbohrt sich da jetzt nicht, sondern er sehnt sich schon, man spürt schon, er sehnt sich nach Besserung und will schon. Ja. Und das ist schon mal super. Ja, das ist eigentlich der Beginn der Wende. Er erkennt erstens mal seine eigene Schuld. Er übernimmt Verantwortung. Ich habe selbst falsch gehandelt. Ich habe schlecht gehandelt, egoistisch. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen meinen Vater versündigt. Das ist mal das eine. Ja, dass man mal wirklich, das ist, also ich finde das sehr schwer. Also unter Schülern, wo ich jetzt 6 Jahre gearbeitet habe als Schulseelsorger, ist ganz, ganz selten, dass jemand mal sagt: Ja, stimmt, ich habe das jetzt wirklich schlecht gemacht. Das können, das ist nein. Der andere, immer der andere. Oder System oder ja. Also es ist schon wertvoll, dass man mal sich selber erkennt, ja, im Guten wie im Negativen. Ja. Ohne Angst. Ja. Sondern so ist man halt. Ja. Ist gut. Und das Zweite ist, und das kommt natürlich jetzt hier sehr hilfreich hinzu, dieser junge Mann erinnert sich an seinen Vater, an die Güte und Barmherzigkeit des Vaters. Und er denkt gar nicht mal daran, es kommt ihm gar nicht der Gedanke, dass der Vater ihm schon verzeihen wird. Irgendwie merkt er, das Verhalten war so schlimm, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und dann reicht ihm schon, der Vater ist gütig, der ist sogar zu den Tagelöhnern so gütig, ja, und gibt denen viel mehr, als ich jetzt als Schweinehirt habe. Also, ja, der Vater ist irgendwie gütig. Ja. Und das ist eine super Erinnerung. Ja, das sollten wir nie vergessen. Ich habe schon von Jugendlichen aus Berlin gehört, die ja, an katholischen Schulen sind und völlig weg von Religion und Glaube eigentlich, selber jetzt im Leben und ihre Familie, aber die durch engagierte, ja, sage ich mal, Glaubensboten, ja, also Religionslehrer oder andere einfache Lehrer vom Glauben erzählen, nach ein paar Jahren gesagt haben sollen, naja, also irgendwie Kirche ist schon barmherzig. Da spürt man Barmherzigkeit, da spürt man Güte, da spürt man, ja, das ist gut. Ja. Und da sagen die Leute, die da arbeiten, das ist schon ganz viel, wenn wir das erreichen nach 2-3 Jahren. Ja. Das ist schon. Ja, erinnert sich an die Barmherzigkeit des Vaters. Und diese Punkte sind eigentlich der Schlüssel für den Wendepunkt. Ja. Die Erkenntnis der eigenen Schuld, ja, das ist wie wirklich Verantwortungsübernahme für mein Leben, für mein Handeln. Die Erinnerung und auch das Vertrauen, was dann dadurch wächst, Vertrauen auf die Güte Gottes, auf seine Barmherzigkeit. Und dann kommt noch was Drittes hinzu. Es sind nicht bloß schöne Gedanken, die er da hat. Das haben wir ja auch manchmal. Ja, so schöne Gedanken, ja, ich glaube, es wäre gut, wenn. Ja, aber dann fehlt der entscheidende Schritt, ist dann das Tun, das Losgehen. Ja. Und der bleibt eben jetzt nicht in der Theorie hängen oder in schönen Träumen, sondern geht tatsächlich los und macht sich auf den Weg zum Vater. Ja. Das hat ihn sicherlich viel gekostet, aber er überwindet sich eben. Ja. Das ist schon ganz wichtig auch. Das gehört eigentlich ja, zur Wende, zur Umkehr dazu, wirklich loszugehen. Die Frage ist jetzt, wie würde der Vater reagieren? Er hat ja keine Garantie, wie der Vater auf ihn reagieren würde. Und ich weiß nicht, wer von euch schon von Erbschaften gehört hat. Ich habe erst letztens wieder was gehört, wie hart es dazugeht, wenn Erbschaften verteilt werden und wie schnell Geschwister so zerstritten sind, dass sie in ihrem Leben dann miteinander nichts mehr zu tun haben wollen. Also da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft und sich teilweise so verkracht, man sieht die Habgier wieder mal, ja. Sehr traurig eigentlich, ja. Als Ordensmann tut man sich schwer, das nachzuvollziehen, aber gut, andererseits, wenn man natürlich, klar, was braucht zum Leben, dann, ja, man kann ja da irgendwie schnell erfasst werden, von dem haben wollen. Ja, jetzt kommt dieser Sohn, der durch sein Verhalten ja eigentlich schon ausgedrückt hat, dass der Vater ihm nichts mehr bedeutet, dass er nur noch am Erbe interessiert ist, dieser Sohn kommt zurück. Ja, und ich glaube, viele Väter, die wir so kennen, die hätten wahrscheinlich total ablehnend reagiert. Denken sollte, was willst du? Ja. Aber ja, wir haben es ja nicht zum ersten Mal im Leben, nicht mal angehört, dieses Gleichnis. Dieser Vater ist ganz anders. Er hatte wohl nie die Sehnsucht nach seinem Sohn verloren und nie die Hoffnung, dass er zurückkommt. Und deswegen heißt es mit diesen einfachen, aber wunderschönen Worten, der Vater sei schon von Weitem kommen. Das kann nur jemand, der die Sehnsucht hat. Ja. Hoffentlich kommt er irgendwann zurück. Ja. Und er hat den Mitleid mit ihm. Ja. Also es ist nicht bloß die Sehnsucht nach Abrechnung oder so, sondern es ist wirklich ehrliches Mitleiden, Mitfühlen und Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Sohn. Und das bringt ihn so dazu, dass er sogar dem Sohn entgegenläuft. Also da ist überhaupt keine Spur von Stolz drin. Ja. Also ich sag mal, wenn er jetzt ein guter Vater ist, der noch ein bisschen so typischen menschlichen Stolz, also ich meine, es ist ein ungesund, ein bisschen egoistisch Stolz, dann würde er sagen, ja gut, ich bleibe jetzt mal sitzen und wenn der dann so auf den Knien vor mir ist oder so und mich anwinselt, dann bin ich ja auch gütig, aber ich bin ja kein schlechter Mensch. So. aber dieser Vater läuft ihm entgegen. Er macht es ihm super leicht. Ja. Und nicht bloß läuft ihm entgegen und dann, naja, hallo, wie siehst du denn aus? Sondern er fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Ja. Also es ist eigentlich wirklich bewegend. Und mir ist dazu das Zitat eingefallen vom Papst. Das finde ich, kann man hier so sehen. Ja. Das ist eine Insel der Barmherzigkeit im Meer der Gleichgültigkeit. Ja. Dieser Vater, ja, er lebt die Barmherzigkeit. Das ist keine Theorie. Der Sohn, der in Lumpen zu ihm kam und wahrscheinlich übelst nach Schweinen roch, ja, den nimmt er in die Arme. Und ich glaube, im Leben ist es wirklich oft so, ich habe es selber erlebt, ich glaube, viele von euch haben das schon erlebt, wer einen Schritt auf Gott zugeht, dem kommt der 1000 Schritte entgegen. Dem läuft er entgegen. Dem will Gott umarmen, küssen, ihm nahe sein. Ja. Und da sehen wir etwas davon, mal grafisch, wie sehr sich Gott nach uns sehnt. wie sehr sich Gott eine enge Beziehung zu uns wünscht, wie Gott ständig nach uns Ausschau hält, nach jedem von uns. Da kann sich wirklich jeder hinein versetzen in die Situation, ob er jetzt schlimm gesündigt hat oder gar nicht. Aber Gott sehnt sich sehr nach jedem. Gott sieht uns schon am Horizont, er läuft uns entgegen, weil er es nicht mehr aushält, ja, weil er uns bei uns haben, bei sich haben will. Und aus demselben Grund ist ja Gott auch Mensch geworden. Er hat es nicht mehr ausgehalten, sozusagen, fern von der verlorenen Menschheit zu sein und zu sehen, wie die in die Irre geht, sondern seine Barmherzigkeit hat ihn dazu gebracht, ja, die Schuld selbst aus dem Weg zu räumen, selbst Mensch zu werden, uns entgegenzukommen, ja, durch die Menschwerdung Christi. Jetzt wäre das schon eigentlich schön, wenn es hier enden würde, aber es kommt eigentlich noch besser, weil der Vater nicht bloß ihn so liebevoll behandelt, ja, unglaublicher Liebe, sondern sogar ihn wirklich einsetzt in seine Stellung als Sohn. Das ist nochmal ganz was anderes. Er könnte ihn jetzt einfach nur gut behandeln und sagen, ja, schau, alles wieder in Ordnung. Aber dass er ihn küsst, dass er ihn umarmt, dass er ihm ein Obergewand gibt, das zeigt, dass er ihn wieder in die soziale Stellung aufnimmt. Ja, er ist ein geachteter Bürger, ein geachteter Mensch, er ist der Sohn. Er ist nicht irgendein billiger Angestellter. Und wenn er ihm noch den Ring an den Finger gibt, der Ring hatte oft ein Siegel drauf, der Ring verlieh die Vollmacht, im Namen der Familie Verträge abzuschließen. Ja, das ist nicht bloß irgendjemand. Ja, der ist mein Stellvertreter, sagt er sozusagen. Ja. Auch die Schuhe. Schuhe waren Zeichen des freien Mannes. Sklaven gingen barfuß. Ja, ich habe das jetzt nicht als Sklaven, aber ich habe das mit einfachen Menschen wirklich mal erlebt auf meiner Bergtour zum Kilimanjaro. Da gingen die einfachen Träger mit dem Rucksack auf dem Kopf barfuß. Ja. Und nur die, die Schuhe geschenkt bekommen hatten von irgendwelchen reichen Bergsteigern, die waren dann Führer auf dem letzten Teil, wo es dann auch durch Gletscher geht, wo man natürlich ohne Schuhe nicht mehr gehen kann. Ja. Also Sklaven gingen barfuß. Und er hat Schuhe bekommen. Und schließlich lässt der Vater das gemästete Kalb schlachten, um die Rückkehr wirklich besonders festlich zu feiern. Ja, es ist wirklich, er gibt alles, er spart nichts. Durch das Fest ist die Wiederaufnahme des Sohnes vollendet. Und die Barmherzigkeit hat gesiegt und das scheinbar unlösbare Problem gelöst. Wenn wir mal kurz rekapitulieren, die wichtigsten Schritte waren jetzt, in der Phase, als der junge Mann ernsthaft und realistisch nachgedacht hat, ja, die Selbsterkenntnis, die auch die Erkenntnis der eigenen Schuld mit einschließt, dann sehr wichtig die Erinnerung daran, wie gut Gott ist, ja, dass Gott eben nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, dass Gott eben nicht hart ist, sondern dass Gott barmherzig ist, ja, und dadurch wächst das Vertrauen zu Gott, dass er auf jeden Fall mich annimmt. Und dann der Schritt, dass er sich tatsächlich aufmacht, dass er nicht bloß seinen Gedanken da nachhängt, sondern dass er wirklich zum Vater zurückgeht. Und der vierte Schritt ist dann eigentlich schon auf Seiten des Vaters. Der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn wieder voll als Sohn an, mit allen Zeichen, mit aller Würde. Wenn wir auf die dritte Person schauen in dem Gleichnis, der ältere Sohn, der ist ja der künftige Besitzer des Hofes. Der unterstützt den Vater bei der Arbeit. Der ältere Sohn lebt in der Nähe des Vaters. Scheint ja alles okay eigentlich, nicht wahr? Aber wir sehen dann an der Reaktion des Sohnes, dass er innerlich eigentlich entfremdet ist vom Vater. Denn er akzeptiert nicht, wie sich sein Vater gegenüber seinem Bruder verhält. Und er selber distanziert sich gleich von seinem Bruder, weil er sagt dann, ja, dieser, dein Sohn ist zurückgekommen. Er sagt nicht, mein Bruder ist zurückgekommen. Er sagt, dein Sohn. Er will mit dem nichts zu tun haben. Und er ist verwundert über das Fest. Und als er dann den Grund für das Fest erfährt, ist er gleich zornig. Er kann sich nicht freuen über seinen Bruder. Will nicht, dass sein Vater diesen Lump so gut behandelt. Und meint, das ist aber jetzt wirklich ungerecht. Er denkt, er schuftet hier Tag für Tag, muss sparsam leben. Und der Bruder, der faul war, ein Partylöwe, der bekommt es auch noch ein super Fest geschenkt. Ist neidisch Und wenn man mal überlegt, wie er die Beziehung zu seinem Vater sieht, dann ist es eben keine vertrauensvolle Beziehung, keine Beziehung, die von Liebe geprägt ist, sondern eher vom Pflichtgefühl. Ja, er lässt nur Leistung und Lohn gelten. Ja, und der hat ja nichts verdient, der Bruder. Er hat ja nichts gemacht, also dann darf man auch kein Fest für ihn feiern. Und das heißt, dieser ältere Sohn, der ist lediglich nicht frei. Er kann es nicht ertragen, dass der Vater so gütig, so freigebig ist, ja, so verschwenderisch gütig gegenüber einem, der seiner Meinung nach das eben nicht verdient. Wir können jetzt mal fragen, ist der Vater nicht hier tatsächlich ungerecht? Ja, könnte jeder mal selber überlegen. Ja? Benachteiligt er den älteren Sohn nicht hier irgendwie? Dass der Vater so handelt, ja, was für ein Zeichen ist das jetzt? Ja. Und wie verhält sich der Vater jetzt zu diesem zweiten Sohn? Ja. Und das ist eigentlich mit sehr wenigen Worten gesagt, aber eigentlich auch sehr, sehr schön. Der Vater bleibt nicht einfach auf dem Fest sitzen, ja, was natürlich angenehm ist, wenn man mal schön sitzt und schon ein bisschen getrunken hat, ja, sondern er merkt, der ältere Sohn hat Unverständnis, kommt damit nicht zurecht, ja, und er geht zu ihm hinaus. Er geht auch diesem zweiten Sohn entgegen. Das ist auch wieder ein starkes Zeichen seiner Barmherzigkeit. Und er hört ihm zu, ja, macht ihm keine Vorwürfe. Er redet ihm gut zu, versucht ihn zu bewegen, einzusehen und mitzufeiern. Ja. Das zeigt eigentlich alles zusammen, dass der Vater diesen zweiten Sohn nicht benachteiligt. Ja. Jetzt können wir noch eine Seitenfrage mal nachgehen, die mir gekommen ist, als das ist mir zum ersten Mal in mein Leben gekommen. Ja gut, ich habe einen Kommentar gelesen, dass der Sohn eben ein bisschen, der Ältere so ein bisschen sparsam leben muss. Er beklagt sich ja, er bekommt da keinen Ziegenbock, um mit seinen Freunden Fest zu feiern. Warum hat der Vater sozusagen ihn so leben lassen? Woran liegt das? Da können wir jetzt nur spekulieren, ja, wir wissen es nicht. Es könnte sein, dass der ältere Sohn wirklich so im Leistungsdenken drin war, dass er gar nicht mal gefragt hat. Dass er gemeint hat, ja, das ist halt nicht gut und dann hat er sich selbst begrenzt, ja, hat gar nicht gewagt, vertrauensvoll zum Vater zu gehen und großzügig was zu bitten. Möglicherweise. Das kann sein, er war halt sehr selbstgerecht vielleicht. Es könnte aber auch sein, dass der Vater eine Erziehungsabsicht verfolgt. Ja. Gott ist sicher nicht, oder der Vater ist nicht sicherlich nicht gegen Feste und Feiern. Das sieht man ja in dem Gleichnis ganz deutlich. Aber ich habe mir dann vorgestellt, naja, wenn jetzt der Vater seinen Sohn so völlig frei dahin leben lässt, so in Saus und Braus, dann könnte der Sohn vielleicht meinen, der Sinn des Lebens ist eben das. Ja? Und er könnte vielleicht nicht zu dem werden, wozu er am tiefsten berufen ist. Zu einer Person, die gibt, die sie verströmt, deren Lebensinhalt darin besteht, sich an andere hinzugeben, die fähig ist, zum Wohl anderer auch zu verzichten. Und das muss man halt lernen. Ja. Und ich glaube einfach, Gott ist von seinem Wesen her so. Gott ist Liebe, die sich unaufhörlich gibt und sich verschenkt. Und der Vater im Gleichnis macht dieses Wesen Gottes sichtbar. Und er möchte natürlich auch, dass seine Söhne den Sinn des Lebens erkennen. Und nicht bloß erkennen, so theoretisch, sondern dass sie auch anfangen, entsprechend zu leben. Meiner Meinung nach ist das der Grund für die Erziehungsmethode des Vaters in diesem Gleichnis. Er gönnt seinen Söhnen alles, ja, das sieht man auch in diesem Fest, aber er möchte auch, dass sie ihm ähnlich werden. Gott ist ein Wesen, das sich unaufhörlich verströmt in Liebe und Barmherzigkeit und ihm sollen wir ähnlich werden. Und dass wir das lernen, das ist eigentlich der Sinn des Lebens hier auf der Erde. Das Bild ist immer von dem Kristallisierungsprozess. Ja. Unser Leben ist wie ein Kristall oder in einem Prozess der Kristallisierung und mit dem Ende des Lebens endet dieser Prozess und so sind wir dann, so ist dann unser Charakter auf ewig sozusagen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Großzügigkeit, dieses Hingeben und wozu natürlich auch so mancher Verzicht auch gehört, lernen. Wie jetzt der ältere Sohn reagiert, bleibt offen. Ja, das sagt das Gleichnis nicht. Vielleicht ist es so gedacht, dass eben jeder von uns durch sein Leben die Geschichte selber weiterschreiben muss. Denn es geht ja um uns, dass wir die Barmherzigkeit Gottes annehmen, dass wir an sie glauben, dass wir vertrauen, dass Gott zu uns, zu mir, muss jeder sagen können, ja, barmherzig ist. Dass wir deshalb immer wieder neu anfangen können, dass es keinen hoffnungsvollen Fall gibt. Sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Gleichnis soll uns wirklich Mut machen. Mut umzukehren, Mut zum Vater zu geben, Mut auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen. Nicht sagen, meine Schuld ist zu groß oder Gott kann mir nicht verzeihen oder mit solchen Gedanken gleich weg. Ja, das ist nicht gut, nicht richtig. Gott ist größer als jede unserer Sünden. Er ist fähig, das Ungute in uns umzuwandeln durch seine Barmherzigkeit. Ich habe das in kleineren Sachen selber erlebt. Bestimmt haben das viele von euch auch erlebt. Und ich möchte ein Beispiel nennen, das muss ich aber jetzt ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen kürzer, das super spannend ist, das mir sehr gefällt. Da geht es zwar eigentlich um menschliche Barmherzigkeit auch, aber es ist trotzdem so stark. Es ist ein Buch, wo es, wie gesagt, um eine unglaubliche Form von Barmherzigkeit geht. Es ist ein Buch, das ist nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen. Es geht um eine junge Frau, die heißt Immaculée Ilibagiza und ihr Buch heißt Left to Tell. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Und sie ist eine Überlebende des Genozids in Ruanda. Ja, dort hat es immer schon mehrmals schon ein Genozid gegeben, der letzte war 1994. Und da ist eben der Hass von Hutus auf Tutsis, diese zwei Volksgruppen, die dort eben leben, ausgebrochen. Und also ihre Reaktion und ihr Leben ist ein einziges, letztendlich betrachtet ein einziges Loblied auf die Stärke der Vergebung und von Barmherzigkeit Gottes. Wirklich, wirklich stark. Es wird alles sehr, sehr detailliert geschildert, was dort passiert. Also es sind viele schlimme Dinge, die berichtet werden. Es wird dann, sie erzählt dann eben, wie sie gerettet wird. Ja, sie kann sich mit anderen Frauen in einem Badezimmer verstecken. Dieses Badezimmer ist 1,35 Meter lang und 1 Meter breit. Ja, es sind 6 Frauen drin, 6 Tutsi-Frauen und später noch 2 Mädchen auch noch dazu. Ein protestantischer Pastor hat die da aufgenommen, in diesem geheimen Badezimmer. Wenn die sich hinsetzen, dann sitzen immer 3, also so dritt aufeinander und auf der anderen Seite auch 3 aufeinander. Und naja, die bekommen alles mit, weil immer wieder so marodierende Truppen da umherschleichen, um das Haus, auch ins Haus eindringen. Sie bekommt mit, ihr kennt ja die Stimmen, dass frühere Nachbarn zu Mördern werden. Und sie begreift mit der Zeit, weil sie in dem Herzen spürt, dass natürlich auch Hass aufsteigen will, ja, dass ihr eigenes Herz zu einem Kampfplatz wird zwischen Gut und Böse. Ja. Dass sie entweder auch irgendwann verliert und der Hass siegt, oder dass sie sich durchringt zu Vertrauen und Vergebung. Und sie nutzt die Zeit aber super, um sehr viel zu beten und kann durch ihr Gebetsleben eigentlich immer wieder diese negativen Gefühle und negativen Gedanken immer wieder überwinden. Nicht schnell, also manchmal, das ist also sehr ausführlich, dauert es Tage und Wochen, aber immer wieder, sie gibt nicht auf. Das Ganze ist wirklich schlimm, also es werden ja insgesamt fast 1 Million von Tutsis umgebracht. Und dann schreibt sie ein paar so Szenen, eine möchte ich vorlesen, wie sie ihren Hass überwindet. Da schreibt sie einmal: Ich hatte noch niemandem Gewalt angetan in ihrem Leben, der auch christliche Eltern. Doch in diesem Moment, als sie wieder gehört hat, was alles Schlimmes passiert ist, hätte ich mir ein Gewehr gewünscht, nein, ein MG, Granaten, ein Flammenwerfer, und jeden Hutu, den ich sah, zu töten. Ich wollte wie Rambo sein und das ganze Land in Flammen setzen. Hätte ich eine Atombombe gehabt, hätte ich sie über Ruanda abgeworfen. Und dann kommen immer wieder Hutus in das Haus und denken, da muss doch noch einer versteckt sein. Die haben natürlich Todesangst da in dem Badezimmer. Und sie betet. Sie betet immer wieder um Schutz und sie werden also wirklich bewahrt. Aber dann gibt es Momente, wo sie schreibt, sie bringt es nicht über das Herz, für die Killer zu beten. Ja? Aber sie wusste schon, Gott möchte, dass wir für alle Menschen beten. Und als Ersatz hat sie dann immer wieder Rosenkranz gebetet, stundenlang, 12, 13 Stunden lang. Und beim Vaterunser hat sie gespürt, als sie gebetet hat, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass sie da innerlich noch nicht dazu bereit war. Sie wollte es, aber sie konnte es noch nicht. Und dann betet sie wieder, immer wieder auch sehr schöne Gebete, zum Beispiel, öffne mein Herz, Herr, zeig mir, wie ich vergeben kann. Ich bin noch nicht stark genug, um den Hass auszulöschen in mir. Sie haben uns so viel angetan, aber berühre mich und zeige mir, wie ich vergeben kann. Ja, wunderschön. Sie findet einen Winkel in ihrem Herzen, der wie ein heiliger Garten ist, wo sie mit Gott spricht und betet ganz viel, betrachtet die Bedeutung einzelner Worte stundenlang, Vergebung, Glaube, Hoffnung, ja, gibt sich ganz Gott hin. Dazwischen muss sie ganz schlimme Dinge wieder hören. Eine Jugendfreundin wünscht ihr den Tod. Ja, und dann betet sie wieder, dass Gott den Mördern vergibt. Und begreift dann, eigentlich, das ist so der Schluss, am Ende werden sie gerettet und befreit. Und sie begreift dann, dass sie eben übrig geblieben ist, sondern Buchtitel auch Left to Tell, um vielen Menschen diese Botschaft zu bringen. Ja, die Botschaft der Vergebung, um anderen zu helfen, zu vergeben. Und eine der stärksten Szenen ist dann gegen Ende des Buches, wo sie persönlich im Gefängnis den Anführer der Mörder ihrer Familie besucht und ihm die Hand reicht und sagt, ich vergebe ihn. Und der Gefängniswärter ganz entsetzt fragt, warum tun Sie das? Ja? Und sie sagt das, sie sagt dann, Vergebung ist alles, was ich anbieten kann. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, wenn schon Menschen tatsächlich zu so etwas fähig sind, ja, zu so einer unglaublichen Barmherzigkeit, wie sicher können wir dann sein, dass Gottes Barmherzigkeit größer und stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können? Ja. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn unser Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Und sehr berührt hat mich heute beim Revierlesen die Antiphon vom dritten Psalm, wo es heißt, als wir tot waren durch die Sünde, hat Gott uns mit Christus lebendig gemacht, aus großer Liebe. Ja. Also eigentlich, wer in Sünde lebt, wer so hart lebt, ist eigentlich tot. Ja. Und das sagt ja auch der Vater im Gleichnis, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Ja, ja, Ausblick, praktische Anwendung, geh zur Quelle der Barmherzigkeit. Ja. Nutze die Fastenzeit auch zu einer Beichte, wo die Barmherzigkeit am stärksten spürbar ist. Das hat auch der Papst Franziskus immer wieder dazu eingeladen. Mir ist noch ein lustiges Beispiel eingefallen von einer Jugendgruppe in Rom, die mal da waren. Und da waren dann eben einige Mitbrüder von uns, die wahrscheinlich damals, also Professoren und so, nicht so viel rausgekommen sind zu der Zeit. Und einer der Beichtväter hat dann eine ziemlich harte Buße vergeben zu einem Jugendlichen. Ja, du darfst jetzt in den nächsten 2-5 Wochen keinen Alkohol und keine Zigaretten nehmen. Der kam aus der Beichte raus, war völlig fertig und wusste nicht, was er tun soll. Hat es dann seinen Freunden erzählt und dann, da waren also 3 oder 4 Beichtväter und vor jedem war eine Schlange von 10 Leuten und so weiter. Dann ist die ganze gesamte Schlange dann gewechselt. Ja. Also, und der Junge hat aber dann Glück gehabt, weil man kann ja auch nochmal neu zu einem Beichtvater gehen, auch zum anderen und die Beichte, die Buße umwandeln lassen. Das ist erlaubt. Das ist kein Spaß, das ist erlaubt. Ja. Das muss der andere Beichtvater nicht machen, aber das kann er, also je nachdem. Also, ihr habt jetzt die Wahl, nicht wahr? Entweder zu Pater George oder Pater Timo oder zu mir oder zu einem anderen guten Priester, den ihr kennt. Ja. Die Buße ist dann verschieden. Nein, Scherz beiseite. Die Buße ist eigentlich nur ein Zeichen der Wertschätzung für die Barmherzigkeit Gottes, ja, dass man die eben nicht einfach so, ist alles egal oder so, sondern dass man es auch wirklich wertschätzt, ja, als was Kleines. Wir können die Barmherzigkeit wirklich real erfahren und wir werden auch real dadurch verändert. Ja. Und wer selber die Barmherzigkeit erfahren hat, und das ist wichtig, nur der wird selber ein authentischer Zeuge der Barmherzigkeit Gottes für die Menschen in unserer Umgebung.